Free FM.
Dass wir im Frieden leben, das ist was Neues.
Am Montagmittag war Sigmar Gabriel im Kornhaus hier in Ulm zu Gast, das Ganze unter dem Namen Hilde Mattheis trifft. Kurz noch was zur Biografie von Sigmar Gabriel für alle, die jetzt nicht gerade im Bilde sind. Der SPD-Politiker war von 2009 bis zum März diesen Jahres Vorsitzender seiner Partei. Bis Anfang diesen Jahres war er noch Bundesminister für Energie und Umwelt, ehe er Außenminister wurde. Gut, natürlich steht am Rednerpult Sigmar Gabriel. Nicht zu vergessen ist aber, dass wir uns ja auch im großen Wahljahr befinden. Heißt, viele Punkte, Themen aus dem Wahlprogramm der SPD wurden vorgestellt und in der circa halbstündigen Rede von Sigmar Gabriel aufgegriffen und mit Argumenten gestärkt. Ein wichtiger Punkt der Rede Gabriels, das ist der Frieden in Deutschland und natürlich als Bundesminister für das Auswärtige auch auf der ganzen Welt. Wichtig für den Frieden ist natürlich auch Rüstung. Weniger Rüstung gleich mehr Frieden, zumindest auf dem Papier. Und Rüstung hängt auch mit Bildung zusammen. Wie genau, hören wir einfach kurz selbst. Zuerst geht es um die Pläne der Aufrüstung der Welt und danach um die deutschen Pläne.
Wenn man etwas genauer hinschaut, dann erleben wir gerade eine Welt, wo überall und auch bei uns im Land gerade über Aufrüstung gesprochen wird. China rüstet auf, Japan, die Vereinigten Staaten, der Golf, übrigens der arabische Raum hat 5% der Bevölkerung, 50% der Waffen weltweit und ich glaube 70% oder 75% der von Gewalt Betroffenen. Ein kleiner Raum. Einem gewaltigen Waffenarsenal. Russland rüstet auf, die NATO rüstet auf. Alle bewegen sich eigentlich in die gleiche Richtung und zwar in keine gute. Heute Morgen hat Frau von der Leyen, das ist sozusagen die klassische Streitpartnerin eines Außenministers, und heute Morgen hat sie verkündet und hat damit auch die Wahrheit gesagt, weil es das CDU-Programm ist, das sie zitiert hat, dass sie dafür ist, dass wir in Deutschland in Zukunft 2% unseres Wohlstandes für Waffen ausgeben. Das ist eine Verdopplung dessen, was wir derzeit für Rüstung ausgeben. Doppelt so viel. Und zwar bis zum Jahr 2024 mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr. Mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr. Nur mal zum Vergleich, Frankreich ist eine Nuklearmacht, die haben sogar Atomwaffen, die geben 40 Milliarden im aus. Deutschland soll nach den Vorstellungen der CDU-CSU 70 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben und weil auch die Finanzpolitiker der CDU wissen, dass man das nicht einfach bezahlen kann, hat der neue Rising Star der CDU, der Finanzstaatssekretär Jens Spahn, erklärt, das sollte man am besten bei den Sozialausgaben einsparen. Ich persönlich bin der Meinung, lieber 2% statt 2% für Rüstung, lieber 6% für Bildung in Deutschland auszugeben.
Auch zu den Schulen hat er einige schöne Statements abgegeben.
Und jetzt haben wir oftmals Zustände in unseren Schulen, wo wir wirklich nicht stolz darauf sein können, dass im Reich einem der reichsten Länder der Erde wir mit die schlechtesten Schulen haben.
Es geht um die Abnutzung der Schulgebäude und auch um neue Schulen. Er erläutert seine Situation zu seiner Schulzeit damals und vergleicht diese jetzt mit heute. Auch Ziele werden formuliert und auch gegenüber den Aktien äußert er sich äußerst kritisch.
Wir müssen aufhören, die Banktürme zu den Kathedralen zu erklären. Kathedralen sind entweder anständig wie hier beim Ulmer Münster oder es sollen moderne Leuchttürme sein und das müssen unsere Schulen sein. Also in Bildung zu investieren, mehr Ganztagsplätze zu schaffen. 1 Million Ganztagsplätze in Deutschland, das wäre mal ein konkretes Ziel. Und ich würde mir auch mal wünschen, dass vor der Tagesschau nicht immer nur Aktienkurse gezeigt würden. Ich meine, kann man sich vielleicht auch anders informieren. Ich fände es mal toll, wenn vor der Tagesschau mal die Kurve gezeigt würde, wie die Schulabbrecherzahlen sinken.
Und um dieses genannte Ziel von Ganztagesplätzen zu erreichen, formuliert er folgenden Satz.
Ich bin dafür, wir bauen die schönsten Schulen zu Anfang in den schlechtesten Stadtteilen in Deutschland.
Abschließend zu diesen Themenblocks geht es jetzt noch um den Zusammenhang von Rüstung, Bildung und vor allem auch um Chancengleichheit.
Wie kommt das eigentlich, dass die Politiker meistens, sogar in welcher Parteien überall auf der Welt, ziemlich genau sagen können, auf Prozentzahl genau, wie viel Prozent wir eigentlich für Waffen und für Rüstung ausgeben wollen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen müssten, wie viel Prozent wollen wir eigentlich für Bildung ausgeben? Oder wie viel Prozent wollen wir ausgeben dafür, dass Menschen im Alter eine vernünftige Pflege haben? Dann wird das alles ganz unklar und diffus. Also wenn wir wirklich Frieden schaffen wollen, dann dürfen wir nicht nur ans Militär denken, sondern vor allen Dingen auch an mehr Chancen und Entwicklung für die Menschen, die dort leben. Sonst wird das nichts werden mit einem sicheren Leben für die Kinder Toni und seine Generation.
Chancengleichheit ist auch das Stichwort. Ein wichtiger Sektor in egal welchem Land auf der Welt auch immer ist die soziale Arbeit. Krankenpfleger, Erzieher und Altenpfleger zum Beispiel. Hier macht er in seiner Rede auf die miserablen Zustände in diesem Bereich aufmerksam und bringt dann auch den Gender Gap mit ins Spiel.
Man muss sich nicht wundern, dass wir zu wenig Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben. Ich meine, das geht schon bei der Ausbildung los. Wenn du eine gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung machst, kriegst du schon mal einen Ausbildungsvertrag und Ausbildungsvergütung. Und wenn du Erzieherin oder Erzieher oder Altenpflegerin und Altenpfleger wirst, dann kriegst du weder das eine noch das andere. Und übrigens, noch nicht lange her, da musste man in der Altenpflege Geld mitbringen, damit man das werden konnte. Es ist übrigens kein Zufall, dass das Frauenberufe sind. In der Industriegesellschaft waren die wirklich wichtigen, in Anführungsstrichen, Berufe, das war kaufmännische und gewerbliche. Da wurde auch bezahlt. Der Rest, na, das war erstmal am Anfang Caritas. Als meine Mutter Krankenschwester gelernt hat, ist ihr gesagt worden, das macht man eigentlich für Gottes Lohn. Aber das ist der Grund, warum Frauen in Deutschland schlechter bezahlt werden, und zwar mehr als 20% schlechter als Männer. Weil die klassischen Frauenberufe, das sind die Dienstleistungsberufe in den sozialen Berufen. Und ich finde, ehrlich gesagt, es gehört sich dazu, der Anstand in einer Gesellschaft bemisst sich ganz gut, wie gehen wir mit unseren Kindern um und mit denen, die im Dialebdach gearbeitet haben und am Ende ihres Lebens Hilfe und Begleitung brauchen. Und in beidem kann unser Land durchaus etwas anständiger werden. Und das beginnt bei einer besseren Bezahlung, bei der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege. Auch dafür braucht dieses Land Geld, meine Damen und Herren.
Gut, als Außenminister ist natürlich auch Außenpolitik ein ganz wichtiges Thema. Und was bei vielen mit dem Begriff Außenpolitik ja gleich mit assoziiert wird, ist auch die Flüchtlingsproblematik, von der so gerne gesprochen wird. Auch hier hat die SPD einen Plan, wie man erstens für eine bessere Verteilung sorgen kann und auch Länder dazu motiviert, mit unser geflüchtete Menschen aufzunehmen. Ich könnte ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Polen, die Ukraine oder eben auch die Tschechen, die sich da wirklich querstellen und sich ja dann nicht an diesen europäischen Grundsatz mithalten.
Wenn jetzt zum Beispiel die Italiener allein gelassen werden mit der Flüchtlingsbewegung aus Nordafrika und die Europäer ihnen nicht helfen, naja, das wissen wir doch, was dabei entstehen wird. Irgendwann können die gar nicht anders, öffnen die Grenzen und wir haben die gleiche Lage wie 2015 in Deutschland und da gibt es wieder drei Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, Österreich, wir und die Schweden. Bei Österreich nur, wenn er kurz nicht Kanzler wird, dann machen die es auch nicht. Aber das ist doch nicht fair. Es kann doch nicht wahr sein, dass Europa sagt, das interessiert uns nicht. Wir lassen die Italiener alleine. Und auch wir als Deutschland, wir werden das nicht immer alleine können. Und ich finde, Herr Martin Schulz hat eine ganz gute Idee dazu. Der sagt, lass uns doch mal die Städte und Gemeinden in Europa fragen. Und diejenigen, die sagen, ich nehme einen, 10 oder 100 Flüchtlinge, denen sagt die Europäische Union, erstens, wir bezahlen dir die Integrationskosten, aber zweitens, wir geben dir das Doppelte obendrauf, damit du was für deine Bürger auch machen kannst in deiner Stadt. Und wenn mich einer fragt, wo nehmen wir das Geld dafür her, dann würde ich mal vorschlagen, bei denen, die keine Flüchtlinge haben wollen, in Polen, in Ungarn, denn Europa ist keine Veranstaltung. Europa ist keine Veranstaltung, wo man mitmachen kann, wenn man Geld kriegt und wo man sich in die Büsche schlägt, wenn man Verantwortung übernehmen soll.
Thema Außenpolitik, da geht es natürlich auch um die Türkei und sein Wort zu Erdogan.
Es ist entsetzlich, was der Mann macht. Nicht wir entfernen Europa von der Türkei, wie der immer behauptet. Der entfernt die Türkei von Europa. Wenn der jetzt eine Volksabstimmung über die Todesstrafe machen will, dann können wir die Beitrittsverhandlungen sofort beenden.
Die Beitrittsverhandlungen sofort beenden, was aber nicht heißt, dass die Gespräche abgebrochen werden mit der Türkei, das ist für ihn ganz wichtig. Und er möchte auch in seiner Rede erklären, wen er anspricht, wenn er sagt, dass man der Türkei zum Beispiel Wirtschaftsförderungen einstreicht. Dass es sich nicht gegen die Zivilbevölkerung richtet, sondern gegen die Politik.
Vor allem müssen wir mit denen reden, die nicht für die Todesstrafe, nicht für die Abschaffung des Rechtsstaats, nicht für die Abschaffung der Meinungsfreiheit sind. Und wir müssen auch sagen, dass nicht die Türkinnen und Türken gemeint sind, schon gar nicht die, die in Deutschland leben. Mir ist das übrigens piepegal, ob die einen deutschen Pass haben oder nicht. Die leben hier im Land. Und die haben seit Jahrzehnten dieses Land mit aufgebaut. Wir sind den Einwanderinnen und Einwanderern, die hierher gekommen sind, gerade aus der Türkei, die viel zu lange als Gastarbeiter genannt wurden, denen sind wir dankbar für das, was sie gemacht haben. Die haben Großartiges geleistet. Heute gehören sie in unsere Gesellschaft. Und sie sind nicht gemeint, wenn wir Reisehinweise zur Türkei geben. Sie sind nicht gemeint, wenn wir die Wirtschaftshilfe reduzieren. Sie sind nicht gemeint, wenn wir sagen, so kann es nicht weitergehen. Sondern die in der Regierung sind gemeint, die Unschuldige ohne Urteil einsperren. Nicht nur die Bürgerin aus Ulm, sondern insgesamt 9 deutsche Staatsbürger, aber viele tausend aus der Türkei.
Und in der Kürze liegt die Würze, das Schlussstatement von Sigmar Gabriels Rede.
Stabilität nicht schaffen nur durch Rüstung, aber dass wir vor allen Dingen auch in die Zukunft unseres Landes investieren, in Bildung, in Infrastruktur, in gut ausgebildete Menschen und darin, dass das hier ein stabiles, erfolgreiches Land bleibt, das in der Welt Friedensmacht ist und nicht die größte Rüstungsnation Europas wird. Radio
4FM. Im Anschluss an seine Rede gab es noch eine kleine Pressekonferenz, wo man nochmal auf die Themen explizit eingehen konnte, die er angesprochen hatte. Dort waren dann vor allem 2 Dinge hervorzuheben. Zum einen mal nochmal die Türkei und einmal die Abgaswerte deutscher Automobilhersteller. Zur Türkei. Es geht um die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die am 30. April 2017 in Istanbul wegen Vorwürfen, es bestünde eine Verbindung zu Terrororganisationen, festgenommen wurde und sich seitdem dort in Haft befindet.
Das haben wir längst getan. Ich meine, das werden Sie ja wissen, wenn Sie von den Medien kommen. Wir haben unter anderem deshalb ja mit Herrn Erdogan und seiner Regierung massive Konflikte, haben Reisewarnungen gemacht, wir haben die wirtschaftliche Entwicklung reduziert, wir haben deutsche Unternehmen vor Investitionen in der Türkei gewarnt. Und einer der Gründe ist eben, dass Unschuldige dort in Haft kommen. Was wir persönlich für sie machen, wir haben endlich konsularische Betreuung durchsetzen können. Übrigens etwas, wozu die Türkei völkerrechtlich eigentlich verpflichtet ist. Wir müssen jeden einzelnen Fall gegen sie durchkämpfen. Also wir versuchen das zu tun, aber Herr Erdogan entfernt sein Land immer mehr von Europa.
Zum Schluss spricht Sigmar Gabriel den VW-Abgasskandal an und die Vorgehensweise des niedersächsischen Ministerpräsidents Stefan Weil, welcher vorab eine Regierungserklärung zur VW-Affäre dem Konzern zur Prüfung vorlegte.
Also der Vorwurf wäre dann gerechtfertigt, wenn er zu geringe Nähe hätte. Das Land Niedersachsen ist Anteilseigner bei Volkswagen, und zwar einer der größten. In meinem Bundesland hängen zigtausend Menschen, einmal in meinem Wahlkreis, glaube ich, sind es 70.000, die insgesamt in der Region von dem Unternehmen abhängen. Und wenn in Amerika das Unternehmen mit Milliarden Strafzahlungen bedroht wird, wenn hunderte Rechtsanwälte aus den USA versuchen, das Unternehmen klein zu machen, dass man dann einen Ministerpräsidenten hat, der, bevor er öffentlich darüber spricht, mal fragt, ob er wirklich rechtlich alles sauber hat, damit nicht amerikanische Anwälte neue Klagen gegen das Unternehmen vollziehen. Also das halte ich für das Normalste der Welt. Ich war mal Ministerpräsident in Niedersachsen. In einem vergleichbaren Fall hätte ich nichts anderes gemacht. Es wäre verantwortungslos, wenn der Ministerpräsident des Landes mal so daherquatscht über das Unternehmen, wenn hunderte amerikanische Journalisten versuchen, das Unternehmen klein zu kriegen. Da macht es schon Sinn, sich abzustimmen und nicht rechtlichen Unfug zu erzählen.
Das war ein Beitrag von Vanessa Weller und Dominik Köstler über den Auftritt von Sigmar Gabriel im Kornhaus für Radio Free FM.